Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Zeitrisse.
Opfer unserer Berge. Walter Hagen von Fanny Prechter-Haas, gefunden in Die Schweiz, Schweizerische Illustrierte Zeitschrift, Band 7, 1903. In den Flühen ist mein Leben und im Tal tue ich kein Gut. Andere wären mir's vergeben. Gang doch nicht, es ist Gefahr ums Leben. Oh, ihr lieben guten Leute, eures Sagen nützt hier nichts. G.J. Kuhn. In den ersten schönen Märztagen, heute vor einem Jahr, hieß es plötzlich in Bern, wissen Sie schon? Walter Hagen hat sich auf eine Skitour begeben und ist seither nicht zurückgekommen. Man wartete, wartete. Bange Tage für die besorgten Freunde, fürchterliche Nächte für die hoffende, harrende Mutter. Man wusste, er hatte mit einem Freund ein Rendezvous hoch oben am Ammertengrat verabredet. Die beiden Freunde erstiegen den Grat auf verschiedenen Wegen. Früh am Tag, wenn die Sterne schienen, zog Jung Hagen aus, bewaffnet mit den Skis, ein paar Stück Zucker, im Magen offenbar ziemliche Leere, da er das Frühstück verschmäht hatte. Was tat das? Der Freund würde ja mit erheblichem Proviant oben auf eisbedeckter Höhe erscheinen. Harmlos und froh ging Walter seines Weges, und die ihn zuletzt erblickten, sahen, dass er an einem Bergbründlein an erquickendem Wasser sich erlabte. Niemand hat ihn lebend wiedergesehen. An einem eisigen Bergabhang ist Walter Hagen ausgeglitten. Eine Lawine begrub ihn. Wie lange er unter der Lawine noch gelebt? Was der Unglückliche, ein Mensch von ungewöhnlich zähen Lebensfasern, wohl durchgemacht hat? Verklärten sich die Melodien, die ihn sein Lebtag begleiteten, noch zur herrlichsten Symphonie, ihn allmählich sanft einschläfernd und versöhnten ihn barmherzig mit der grausamen Natur, die ihren warmen Verehrer unsäglichen Qualen preisgab? Schneestürme erschwerten das Suchen nach dem Verunglückten bis zur Unmöglichkeit. Den Suchern wäre einfach schon bald selbst das Todesurteil gesprochen worden. Endlich am 8. Juni 1902, als Sonnenglut die Todesdecke schmolz, fand man zuerst Hagens Ski. Die Schiffleine, die ihn trugen, die ihn lockten in Wettergraus. Und entdeckte dann seine sterblichen Überreste mit gefalteten Händen. Das ist des harmlos fröhlichen, genial begabten Knaben Ende gewesen. Der Anfang, die Fortführung dieses Menschenlebens hat große Ähnlichkeit mit dem Leben jener Männer, aus denen die größten Dichter, Künstler, Gelehrten hervorgehen. Wir glauben nicht zu übertreiben. Es liegen da Briefe vor, Drucksachen, die diesen Einblick in das Wesen des schweigsamen Knaben gestatten. Nicht deshalb allein sind diese Beweise interessant, weil ein auch vom Ausland anerkannter Künstler in den geliebten Bergen seinen Tod gefunden hat, nachdem er jahrelang, um seine materielle Existenz als ein Strebender gerungen, sondern weil das ganze Leben dieses jungen Mannes eine kleine Heldentat ist. Oder besser, es reiht sich da eine an die andere. In Bern sahen gewisse Philister mit Bewunderung und Grauen den kleinen Hagen öffentlich auftreten mit kaum 13 Jahren. Sie ahnten Düsteres, als das Kind unter der Protektion eines berühmten Brüsseler Cellisten nach Brüssel ging. Aber frisch und freudig ging Kleinhagen seines Weges und kümmerte sich blutwenig ein für allemal um das, was seinen selbstgewählten Lebensweg so oder so hemmend entgegentreten mochte. Von 1888 bis 1889 blieb Walter tapfer arbeitend in Brüssel und siedelte 1889 nach Frankfurt am Main über, wo er am Hochschen Konservatorium Freischüler wurde. Er, der 14-Jährige, verdiente in den Freistunden durch Unterricht seinen Unterhalt und schuf doch in dieser mühsamen Zeit seine ersten Kompositionen. Walter wollte seinen Eltern keine Sorgen machen und an diesem Prinzip hat er bis ans Ende festgehalten. Walter Hagen war der Sohn des bekannten Professors Hermann Hagen, der den Lehrstuhl für klassische Philologie an der Universität Bern innehatte. Die wiedergegebene Porträtzeichnung des jungen Cellisten Walter Hagen stammt aus der Zeit, da Walter Hagen zu Frankfurt am Main weilte, als Schüler des Hochschen Konservatoriums für Musik, 1893. Wir danken sie einem Schweizer im Ausland und Freund unserer Zeitschrift, derweil bloß Dilettant in der Kunst nicht genannt sein möchte. Anmerkung der Redaktion. Diese Wissenschaft pflegt ihre Vertreter nicht mit Gold zu überhäufen. Eine Pension gibt's auch keine und der verdiente Gelehrte musste eben zusehen, wie die zahlreichen Kinder sich, so gut es ging, selbst mit dem Leben zurechtfanden. Dem jungen Walter gelang dies vorzüglich. Ja, man muss sich da fragen, ob nicht Kinder mit derartig ausgeprägten Naturanlagen und Talenten ohne väterliche Beeinflussung besser den Lebenskampf bestehen als solche wohlhabender Eltern, die durch falsch verstandene Liebe das Kind oft genug auf absolut falsche Wege leiten. Halb Liebe, halb Egoismus bringt den begabten Knaben, das talentvolle Mädchen in seelische Konflikte, die vielfach durchs ganze Leben schmerzlich fortwirken. Erstickte Flamme schwelt. Aber in Walter Hagen leuchtete die Flamme und sprühte empor. Die Briefe aus den Frankfurter Jahren 1889 bis 1893 zeigen eine achtungswerte Sicherheit im Urteil, ein rasches Erfassen dessen, was für ihn notwendig, seine Meinung über Zustände und Menschen zutreffend, weit über seine Jahre hinaus. Ohne im Geringsten die Pflichten der Pietät zu verletzen oder der geliebten Mutter, die er schwärmerisch verehrt, weh zu tun, beharrt der Knabe fest auf dem für richtig erkannten Standpunkt, betreffe es nun die Kritik an Übelständen der Konservatorien im Allgemeinen oder den Umgang mit Menschen. Da weiß er ganz genau, was er will und nicht will. Und es ist ganz lustig mit anzuhören, wie der Junge das typische Besuchslächeln des einen und gemütswarme Herzlichkeit eines anderen scharf auseinanderhält. Das Leben in Frankfurt ist Arbeit und fast nur Arbeit. Das fleißige Kind arbeitet früh von 5 Uhr ab, treibt noch Latein und Griechisch, gibt Unterricht, geht aufs Konservatorium, ein kleines Muster von Ausdauer. Ein wahres Ereignis bildet ein Ausflug in den Wald, der am Geburtstag mit einem Freund ausgeführt wird. Es wird der Mutter beschrieben und die durch sie gespendete Flasche Bier dankbarst erwähnt. Nun geht's weiter nach Leipzig, wo Hagen die Kompositionsstudien fortsetzt und öfters öffentlich auftritt. Auch in Frankfurt am Main hatte er im Orchester mitgewirkt. In Leipzig nun hat der junge Komponist, wie wir hören, die glücklichste Zeit seines Lebens verlebt. Ein lustiger Freund schildert ihn bei seiner Ankunft folgendermaßen. Ach, wie war er noch so klein, als er zog in Leipzig ein. Ach, so schmächtig und so dünn, schmal die Wangen, spitz das Kinn. Doch wie ist gewachsen er im Lande Sachsen? Dort entsteht auch seine erste größere, selbstständige Komposition, eine Violinsonate, deren Lob von Leipzig nach Bern herüberklang. Für alle Freunde überraschend war es, als sich Walter Hagen 1901 plötzlich zum Studium der Medizin entschied. Munzinger meint in seinem Nachruf, es sei ein psychisches Rätsel. Die Abschiedsfeier in Leipzig, die Leichenrede des Pfarrers von Adelboden machen Andeutungen, dass wohl über den jungen Künstler das Wunder aller Wunder, die Liebe gekommen war und dass er in zwei schöne Augen gesehen, die über seinem Leben leuchten sollten für und für, um mit seinem geliebten Lenau zu sprechen, dessen Schilflieder Hagen komponiert hat. Mit unglaublicher Energie überwindet er alle Schwierigkeiten. Stets seinen Lehrberuf fortsetzend, ergänzt er die Lücken seines Wissens, absolviert das Gymnasialexamen, studiert Medizin, wird Assistent am Spital zu Bern und endlich Kurarzt in Adelboden. Dort ruht seine Musik nie und sein Kompositionstalent lebte sich kurze Zeit vor seinem Todessturz in einer tief bewegten Komposition für Cello, Violine, Klarinette und Klavier Alpenglühen aus. Walter Hagen war ein Idealist, der indes seine Ideale zur Wirklichkeit gestaltete. Er war kein planloser Träumer. Wie ein Märchen aus der Romantik herüber klingen seine Berichte aus der Kapellmeisterzeit in Schweden, seine Reisen nach Rom und Neapel. Wenn auch das Velo, auf dem er die Italien-Tour unternimmt, nicht absolut zur Romantik passt, so lebt manches eichendorffsche Motiv wieder auf, wenn man den bescheidenen, mit zwei Lire täglich wie ein Fürst lebenden, fahrenden Gesellen erzählen hört. Keine Bedürfnisse. Für eine gefahrvolle Tour hat er einige Zuckerstücke in der Tasche. Harmlos, sich oft genug um keine Zeit kümmernd, von seiner Pünktlichkeit sagte der schon erwähnte humorvolle Freund, Herr Hagen denkt, sie ist ne Zier, doch weiter komme ich ohne ihr. Ist er ein liebevoller, treuherziger Mensch gewesen, der nicht viel sprach und wohl niemals eine Phrase gemacht hat. Rührend ist sein Zukunftstraum schon vom 13. Jahr an, den Eltern später als gemachter Mann die Sorgen abzunehmen und der Mutter ein Haus mit Garten zu kaufen, ihr Rosen auf den Lebensweg zu streuen. Nun ist der wilde Frühlingssturm gekommen und die weißen Flocken haben das immer noch kindliche Antlitz des jungen Hagen zu früh eingesorgt. Vielleicht gehörte Walter Hagen zu denen, die der Welt erst nach und nach ihr Bestes schenken und nach langer Konzentration auf einsamen Pfaden plötzlich heraustreten und leuchtende Geistesfunken austeilen. Ein Kind des Lichtes, wie Ferdinand Vetter in seinem Gedicht zur Auffindung Walter Hagens sagt. Heimatgefühl, Sehnsucht nach seinen Bergen haben Hagen nach der Schweiz geführt und in gewissem Sinne ist es ihm ergangen wie den sehnsüchtigen Schweizern in der Fremde, die das Alphorn blasen hören. und von den Klängen, von den Wogen wird er in seinen Tod gezogen. Fanny Prächter Haas, Bern. War jetzt also ein Nachruf auf den jungen Hagen, der 1902 im Alter von 26 Jahren so tragisch verunglückte. Auch wenn ich seine Biografie gerne etwas ausführlicher beleuchten möchte, so sind mir durch die dünne Datenlage aber eben doch Grenzen gesetzt. Hagens Profil bleibt deshalb doch leicht verschwommen im Nebel der Zeit. Aus den 1890er Jahren ließen sich leider keine weiteren Berichte zu diesem scheinbar höchst talentierten Musiker finden. Die existieren vermutlich schon in den vielen Unterhaltungspublikationen jener Epoche. Ihre Auffindung gleicht allerdings einer Suche nach der berüchtigten Nadel im Heuhaufen. Die Komposition, die Walter Hagen zu Nikolaus Lenaus Gedichtzyklus Schilflieder geschrieben haben soll, konnte trotz intensiver Recherche nicht gefunden werden. Im Gegensatz zu etwa überlieferten Schilfliederinterpretationen von Felix Mendelssohn. Auch die Notenblätter zu erwähntem Alpenglühen bleiben verschollen, genauso wie Ferdinand Vetters Gedicht zur Auffindung Walter Hagens, das vermutlich in einer Tageszeitung oder einer Zeitschrift veröffentlicht wurde. Bei der von Fanny Prächter Haas zitierten Gedichtpassage handelt es sich um Lenaus Bitte von 1832. Weil auf mir, du dunkles Auge, übe deine ganze Macht, ernste, milde, träumerische, unergründlich süße Nacht. Nimm mit deinem Zauberdunkel diese Welt von hinnen mir, dass du über meinem Leben einsam schwebest, für und für. Die Nachforschungen führten mich ins Dorfarchiv Adelboden. An dieser Stelle herzlichen Dank an Thomas Schmid, der meine Anfrage umgehend beantwortete. Falls Sie sich selber auf die Suche nach Informationen zu Walter Hagen begeben möchten, so empfiehlt sich hierzu als Ausgangspunkt ein Ausflug in eben dieses im Berner Oberland gelegene Adelboden. Am besten in Kombination mit Sommer- oder Winteraktivitäten. Einfach mit ausreichender Vorsicht. Siehe das traurige Schicksal von Walter Hagen. Das Dorfarchiv Adelboden hat jeweils am ersten Samstag des Monats von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Besuche außerhalb der regulären Öffnungszeiten können per Mail vereinbart werden. Die Unterlagen zu Walter Hagen, auch den hier zum Leben erregten Aufsatz aus Die Schweiz, ist in Schachtel 328-12 abgelegt. www.dorfarchivadelboden.ch. Zeitrisse. Opfer unserer Berge, Walter Hagen, von Fanny Prächter Haas, gefunden in Die Schweiz, Schweizerische Illustrierte Zeitschrift, Band 7, 1903. Spurensuche, Stimme und Drehbuch, Don Quelle. Den Zeitrisse-Podcast findet man in den Archivschachteln von Spotify, Apple Podcasts, Deezer etc., YouTube und www.zeitrisse.ch. dort auch mit Spendenfunktion, falls Sie diesen Podcast unterstützen möchten. Dankeschön. Kaffee Raffis deliziösen Dampfkaffee, den mag man sehr. Und neuerdings ist auch sein Popcorn heiß begehrt. www.kaffee-raffi.ch Kaffee mit Doppel-F und Raffi mit PH.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.